Seit 1928 tritt eine Klimaänderung ein. Die Lateranverträge haben den Fall des Kirchenstaates ratifiziert. Im Katholizismus erwachen starke Kräfte. Und auch von den Freimaurern selber ist der Wunsch da, sich zu öffnen und einen Teil ihres Geheimnisses zu erschließen. Es entsteht das berühmte Freimaurerlexikon von Lenhoff und Bosmer, wo man also viele, viele Informationen bekommt über Symbolik, Ritual, Geschichte. Es wird aber auch von zwei Jesuitenpaters, Gruber und Muckermann, aufgerufen zur Gemeinschaft mit allen, die noch an die Werte der Humanität glauben, um die Auseinandersetzung mit dem Bolschewismus und dem Kommunismus zu bestehen. Seipel wird als Freimaurer und Vorsitzender der Pan-Europa-Union für Österreich verunglimpft. Dieser Klimawechsel spiegelt sich auch ganz interessant im Lexikon für Theologie und Kirche im alten Buch Berger, wo ich den Artikel vom Algernissen gelesen habe, und ich muss sagen, das ist eine so maßvolle Beurteilung, dass man also sich, wenn man das vergleicht mit der Schrift von 1898, fragt man sich, welche Welt dazwischen liegt. Nun dringt Inzipit Hitler in Deutschland ein, und hier wird nun von Ludendorff der Freimaurer, das Geheimnis der als Geheimnis der Freimaurer der Jude bezeichnet. Das Geheimnis der Freimaurer ist der Jude, und die Loge macht jeden, der ihr beitritt, zum Juden. In Wien gibt es drei Logen, in der Dorotheagasse, in der Schwind- und in der Annagasse. 1938 hört der Verein Großloge in Wien auf. Führende Freimaurer werden verhaftet, verschleppt, in die Emigration gezwungen. Richard Schlesinger stirbt 1938 an den Folgen seiner Arretierung. Die Freimaurerei geht in den Untergrund, sie arbeitet mit an der Widerstandsbewegung und findet ihre Kontakte zu Churchill und Roosevelt. In der Zweiten Republik wird dann knapp im Juli 1945 vom Chirurgen Doppler die Freimaurerei im Wiener Milieu wiederbelebt. Von ehemals 2000 Brüdern sind 67 gekommen, und die Organisation hat sich besonders auf Hilfsaktionen aus den USA, aus den USA konzentriert. Und nach und nach sind wieder drei Logen entstanden. Ab 1948 ist Bernhard Scheichelbauer Großmeister. Er sucht bereits 1948 mit Kardinal Initzer in Hofgastein Kontakte wegen Aufhebung der Exkommunikation für katholische Logenbrüder. Es gibt Gespräche mit Friedrich Funder, der schon als Redakteur der Reichspost die satanische Verfärbung der Freimaurerei bekämpft hat. Diese Gespräche mit Kardinal Initzer haben dann eine Fortsetzung mit einer Eingabe über den Nuntius delle Piani und Monsignore Heim an den Papst. Diese Eingabe hat aber kein Echo. 1953 wird Heim aus Wien abberufen. Auch Funder kann eine Buchbesprechung über die Johannesfreimaurerei, die er ursprünglich zugesagt hat, nicht mehr bringen. Nun, ich habe Ihre Geduld überstrapaziert, aber vielleicht noch ein paar Worte zur Stellung der Kirchen und der Kirche zur Freimaurerei. Ein Feind der Freimaurer schreibt sehr richtig: Keine Kirche, welche die religiösen Lehren und Auswirkungen der Freimaurer ernstlich untersucht hat, hat je versäumt, sie zu verurteilen. Nun, die Verurteilung der katholischen Kirche erfolgte unter Papst Clemens XII. 1738 in der Bulle Eminenti. Sie ist nicht durchgedrungen, weil die einzelnen Regierungen für die Promulgation einer päpstlichen Bulle ihre Zustimmung geben mussten, das placet oder non placet. Nun haben die meisten Regierungen für diese Bulle keine Promulgation erlaubt und daher galt also der berühmte moraltheologische Satz, eine Bulle, die nicht bekannt gemacht wird, verpflichtet nicht. Non promulgat, non obligat. Was hat nun also schließlich den Papst bewegt? Es wird also sehr viel über Clemens XII., seine Altersschwäche, seine Blindheit, seine Taubheit, seine Dummheit, seine Unfähigkeit und ich weiß nicht was geschrieben. Jedenfalls ist eines sicher, ein Grund für die Verurteilung, der angegeben wurde, aus anderen uns bekannten Ursachen, liegt immer noch im Archiv des Heiligen Offiziums verschlossen. Man weiß also nicht, warum aus diesem einen Grund. Die anderen Gründe sind klar. Es ist der Grund des Indifferentismus. Der zweite Grund ist die deutliche Geheimhaltung. Der dritte Grund ist, dass die Ruhe des Gemeinwesens gestört wird, weil das Seelenheil der Einzelnen bedroht ist, da Einfältige in die Irre geführt werden können. Selbstverständlich durch diesen Synkretismus, durch dieses Spielen mit christlichen Elementen, die einen anderen Bedeutungsinhalt bekommen haben, weiß man ja nicht mehr, was ist Gott, was ist jetzt Tugend. Es werden ja diese Begriffe umfunktioniert. Auf die natürliche Religion. Und in dieser Umfunktionierung ist natürlich der Nicht ausgeliefert. Und zwar einer Verwirrung ausgeliefert. Der Ketzerei höchst verdächtig. Die Kirche war natürlich immer gegen den Synkretismus. Und vielleicht war die Haupttriebfeder für die Bulle das Treiben der Freimaurer in der Toskana. Sie ist in den päpstlichen Gebieten im Kirchenstaat, sowohl in Spanien als auch in Portugal und in Polen, promulgiert worden. 1751 hat dann Benedikt XIV., der modernste Papst des 18. Jahrhunderts, diese Bulle wiederholt in der Bulle Providas und er bezieht sich auf die Gefahr für die Reinerhaltung der katholischen Religion. Ebenso ist die Gefahr, dass der Eid nicht nach christlichen Moralgesetzen bindend ist und daher also das Eid ablegen ein sehr großes sittliches Problem für den Christen darstellt. Dieses Problem der Eidablegung ist aber von der heutigen Freimaurerei zum Teil gelöst, denn man hat 1964 bereits den Eid in eine feierliche Verpflichtung umgewandelt, um für Christen die Freimaurerei annehmbar zu machen. Dann wird, dass kein freier Zutritt gestattet wird, als Verstoß gegen bürgerliche und kirchliche Gesetze gewertet und dass mehrere Regierungen die Freimaurerei verboten und ausgerottet haben. Schließlich spielt Benedikt XIV. Auch auf sittliche Ausschweifungen in Frankreich an, die es also zum so sehr großen Teil gegeben hat natürlich und der Herr Voltaire war sicher also auch ein Anführer dieses frivolen Lebens und war auch ein Logenbruder.